Also zunächst herzlichen Glückwunsch, Herr Bundeskanzler, und vielen Dank, dass Sie uns dieses Gespräch ermöglichen.
Vielen Dank auch.
Haben Sie einen besonderen Wunsch zu Ihrem 70. Geburtstag?
Ach, wissen Sie, wenn man 70 wird, dann hofft man, dass man noch eine Zeit vor sich hat, dass einem vor allem eine Zeit geschenkt wird bei guter Gesundheit. Wenn man so viel in seinem Leben umgetrieben wurde wie ich und so oft auch von zu Hause weg war, hat man vor allem den Wunsch, dass die Zeit, die einem vom Gott geschenkt wird, man mit der Familie, mit seinen Freunden verbringen kann, aber vor allem auch bei guter Gesundheit, damit man sozusagen dieses Leben leben kann.
Herr Dr. Kohl, im Laufe dieses Geburtstagsgesprächs werden wir Fragen zur jüngsten Spendenaffäre nicht ausklammern können. Doch zunächst möchte ich Sie nach dem eben vernommenen kurzen Lebensporträt folgende Fragen an Sie stellen. Sie haben jahrzehntelang entscheidend deutsche, ja auch europäische Politik geprägt. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Europäischen Einigungswerk haben Sie sich sozusagen in das Buch der Geschichte eingeschrieben. Welches waren die entscheidenden Impulse zu diesem Lebenswerk?
Es gibt nicht den entscheidenden Impuls. Es ist ja ein Leben. Also ich meine, das gilt aber für jeden, nicht nur für mich, dass eine entscheidende Grundlage für das, was ich später tun, im Elternhaus geschieht. Und mein Elternhaus hat mich sehr stark geprägt. Vieles in meiner Politik ist nur verständlich unter der Überschrift "Nie wieder Krieg", wie wir nach 1945 sagten und wie ich ja heute es noch für entscheidend richtig halte. Der Bau des Hauses Europas ist die sicherste Garantie, dass wir in Europa nie wieder Krieg haben. Und das, finde ich, ist eine fantastische Sache. Dann aber, sage ich noch hinzu, hat mich auch natürlich das christlich-katholisch geprägte Elternhaus meiner Eltern, mein Vater, aber nicht zuletzt und vor allem auch meine Mutter, die eine ebenso kluge wie fromme Frau war, mitgeprägt. Und wenn Sie so wollen, war das sozusagen mein Gepäck. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war ein einfacher Finanzbeamter, wir haben eine große Familie. Mein Bruder ist da noch im Krieg gefallen mit 18 Jahren. Er war 4 Jahre älter als ich. Also wir waren nicht reich oder haben große materielle Glücksgüter gehabt. Aber wir haben eigentlich alles von zu Hause mitbekommen, was wichtig ist, auch bis hin die Chance einer qualifizierten Ausbildung. Und deswegen, glaube ich, hat mir das im Leben sehr geholfen.
Was braucht Europa auf dem Weg ins dritte Jahrtausend?
Vor allem die Erkenntnis, dass es kein Zurückgeben darf in alte Zeiten. Dass wir wissen, das Europa ist nicht irgendein Begriff, sondern es ist das Abendland. Und das darf aber nicht heißen, dass im Abendland die Sonne untergeht. Das ist zwar physikalisch richtig, aber es ist falsch, wenn Sie das sozusagen in der historischen Dimension betrachten. Ich finde, das Wichtigste ist, dass die Europäer sich etwas zutrauen. Dass sie wissen, wir sind Italiener, wir sind Spanier, wir sind Iren, wir sind Briten, wir sind Franzosen, wir sind Deutsche. Wir haben unsere eigene Identität, die auch gar nicht verwischt werden soll. Ein Italiener bleibt ein Italiener, ein Deutscher bleibt ein Deutscher. Aber dass wir eben begreifen, dass wir dazu auch Europäer sind. Oder ich sage es vielleicht, wie es mir viel besser gefällt, meine Heimat ist die Pfalz, in der ich groß geworden bin, in der ich lebe. Eine der großen Landschaften Europas. Mein Vaterland ist Deutschland und die Zukunft ist Europa. Also dieser Dreiklang gefällt mir sehr gut und den können Sie auf ganz Europa übertragen.
Ihre unbestrittene Lebensleistung, Herr Dr. Kohl, ist in den letzten Monaten etwas in den Nebel geraten. Sie haben gegen das Parteiengesetz verstoßen, Sie haben Ihren Fehler aber öffentlich eingestanden und bedauert und Sie haben politisch dafür die Verantwortung übernommen. Würden Sie unseren Hörern sagen, was bedeutet das, Herr Bundeskanzler?
Nun, ich habe nach dem geltenden Parteienrecht Parteispenden für die CDU, also nicht für mich persönlich, selbst meine Feinde sagen ja immer, persönlich hat er nie was für sich genommen. Ich habe einen Teil der Parteispenden, einen zwar minimalen Parteianteil von der Gesamtsumme, nicht amtlich bekannt gegeben, Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Das ist in Deutschland keine Straftat, um das gleich einmal zu sagen, weil das ja alles verwischt wird. Das war ein Fehler und jetzt habe ich den Versuch unternommen, mit der Hilfe von vielen, die mich dabei unterstützen, diesen Fehler wieder gut zu machen, soweit es materiell möglich ist.
Was kann man zu den Vorwürfen sagen, dass ein Verstoß gegen dieses Gesetz auch ein moralischer Fehler ist?
Natürlich ist jeder Fehler, wenn Sie so wollen, ein moralischer Fehler. Wenn Sie eine Bestimmung missachten, ist das ein moralischer Fehler. Man muss bloß einmal jetzt wieder zu einer Güterabwägung kommen. Ich habe ja diesen Fehler zugegeben und habe ihn auch eingeräumt und die Verantwortung dafür übernommen.
Viele bedauern, Herr Dr. Kohl, dass Sie nach wie vor daran festhalten und Ihr Ehrenwort über den Rechtsstaat stellen. Warum tun Sie das, Herr Altbundeskanzler?
Zunächst einmal würde ich diese These bestreiten. Ich habe als Abgeordneter das Recht, bestimmte Informationen für mich zu behalten. Das ist mein Recht, das steht mir auch im Rahmen unserer Rechtsordnung zu. Und wenn ich, und das darüber hinaus ist für mich sehr wichtig, dass wenn ich mein Wort gegeben habe, dass ich mein Wort einhalte. Ich weiß, dass das viele kritisieren. Ich weiß aber auch, dass sehr viele in der Bevölkerung, das weiß ich ja aus den vielen Briefen, ich habe allein zu meinem Geburtstag weit über 6000 Briefe bekommen, ausgerechnet sagen, du musst dein Wort halten. Wenn du ein Ehrenmann sein willst, musst du dein Wort halten. Und ich füge ja noch einmal dazu, der Vorgang, um den sich das Ganze ja handelt, ist ja kein kriminalisierter Vorgang. Ansonsten, es geht ja nicht um ein Verbrechen. Die Kategorie ist einfach ganz falsch, in dem zuteil die Propaganda gegen mich betrieben wird. Manche mögen auch sagen, das ist altmodisch. Ich brauche jetzt nicht den heiligen Thomas zu bemühen. Also mir würde schon eine Menge Argumenten einfallen. Hier steht eben Meinung gegen Meinung.
Herr Altbundeskanzler, hat der Glaube Ihnen in dieser Zeit geholfen?
Das ist mir eigentlich zu eingeschränkt, Ihre Frage. Ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke auf 70 Jahre, war für mich in den Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe, ich habe viele Siege, aber auch eine Menge Niederlagen erlitten. 40 Jahre politische Tätigkeit ist eine lange Zeit, war für mich immer wieder wichtig, ein Verankertsein im Glauben. Und ich habe das nie sozusagen auf der offenen Straße ausgetragen, marktschreierisch, um damit Werbung zu machen. Aber ich habe jedenfalls in meinem Leben immer wieder Situationen erlebt, wo ich nur bezeugen kann, dass es ein Glück ist, wenn man glauben kann.
Welche Chance räumen Sie nun der Kirche ein, um dass sie eine gültige Rolle im Weltgeschehen spielen kann? Was muss die Kirche Ihres Erachtens tun, um ihre Autorität zu wahren und um wirklich weltweit gehört zu werden?
Die Antwort klingt sehr einfach, ist aber richtig. Die Kirche muss Kirche bleiben. Die Kirche ist kein Sozialinstitut, so wichtig soziale Leistungen sind und so wichtig und hoch ich auch einschätze, den sozialen Dienst, den karitativen Dienst der Menschen der Kirche. Aber das ist sie nicht primär. Es ist die Sache der Kirche, den Menschen den Weg zu Gott zu ebnen oder ihnen auf diesem Weg zu helfen. Und es ist die Sache der Kirche, einen Beitrag zu dieser Idee zu dienen. Die Kirche hat nicht die Funktion zu herrschen, sondern hat die Funktion zu dienen. Und ich wünsche mir eine Kirche, die unterwegs ist, in einer veränderten Zeit, mit veränderten Menschen durch die Generationen, schon allein die Bilder von einer Generation zur anderen, die Moden und die Umgangsformen ändern sich, aber die Menschen bleiben seit Adam und Eva in Wahrheit schon die Menschen.
Haben Sie, Herr Altbundeskanzler, einen besonderen Wunsch an die Kirche?
Dass sie eine Kirche ist, auch der Fröhlichkeit des Herzens. Ich habe etwas dagegen, wenn man auf die Menschen zugeht, die etwas Suchendes sind, die Gott suchen, wenn das zunächst in dem Gestus des Strafenden ist. Sondern mein Beispiel ist das Bild des von mir hochverehrten Papstes Johannes des 23. Und mir ist unvergessen, dieser Tag, als er starb und eine ganze Welt einen Moment innehielt, egal ob nun katholisch oder christlich oder Anhänger des Buddhismus. Es war deutlich, hier ist ein Mensch dabei, der Papst war und Papst ist, sich auf den Weg zu machen in die andere Welt. Und es war so viel Güte und so viel Menschlichkeit. Und das wünsche ich mir bei der Kirche.
Bücher werden oft als die besten Freunde der Menschen bezeichnet. Welches Buch ist Ihnen zum Freund geworden?
Oh, das kann ich so nicht beantworten. Ich bin ein ausgesprochener, wie man in Deutschland sagt, Büchernarr. Mein Hausstand quillt über von Büchern. Und wissen Sie, dann gibt es ein Buch, da sind Sie im Moment ganz gefesselt. Und dann lesen Sie das gleiche Buch 3 oder 5 oder gar 10 Jahre später und sagen dann, warum war ich eigentlich so begeistert? Ich habe also nicht das Buch schlechthin, das kenne ich nicht.
Herr Dr. Kohl, wie sehen Sie sich selbst im Spiegel der Zeit?
Das ist eine Frage, die ich sehr wohl verstehe, dass Sie sie stellen, aber Sie werden auch verstehen, dass ich sie nicht beantworte. Ich muss Ihnen ganz einfach sagen, ich habe was gegen Leute, die morgens schon aufstehen und überlegen, wie stehe ich jetzt im Geschichtsbuch. Und ich habe da auch eine große Gelassenheit. Ich habe so viele politische und auch sonstige Sterne kommen und gehen sehen, dass ich da sehr skeptisch und sehr zurückhaltend bin.
Kann man die Gelassenheit erlernen?
Ja, das ist, Erlernen ist zu viel gesagt. Wenn Sie keine Begabung haben, sich selbst auch aus der Distanz zu betrachten, dann sicher nicht. Aber wenn Sie erstens mal ein bisschen älter werden, also mit 20 hätte ich dieses so nicht gesagt, was ich jetzt sage, und Siege und Niederlagen erlitten haben, das Menschliche und das Unmenschliche erfahren, das Gute im Menschen auch das Erbärmliche im Menschen erfahren haben, dann sind sie etwas zurückhaltender oder, wenn sie so wollen, vorsichtiger in ihrem Urteil. Aber für mich, ich habe vorhin meinen Lieblingspapst schon erwähnt, ich halte eigentlich sehr viel von dem Satz, den ich sehr, sehr oft zitiere, von Johannes dem 23., Giovanni, nimm dich nicht so ernst. Das ist ja nicht, wird ja leicht missverstanden, der meint ja nicht, dass man nicht ernsthaft sein soll, aber dass man sich nicht selbst als das Maß der Dinge sieht. Und wenn man, wie ich, Nassrasierer bin und die Notwendigkeit habe, wenn ich einen langen Tag und einen langen Abend habe, mich zweimal zu rasieren, schaue ich mich ja jedes Mal im Spiegel an. Und da muss ich mit mir einig sein, wenn ich mich im Spiegel angucke. Und das muss ich schon selbst machen.
Ihr sprichwörtlicher, rheinländisch-pfälzischer Humor, hat er Ihnen oft geholfen, Herr Kohl?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Das hängt übrigens mit dem Satz von eben, Giovanni, nimm dich nicht so ernst, zusammen. Ich glaube nicht, dass man, anders ausgedrückt, ich glaube, es sei eine große Hilfe, wenn man lachen kann. Ich meine jetzt nicht aufgesetztes Lachen oder Lächeln, weil die PR-Manager für den Film und die Aufnahmen sagen, jetzt lachen. Sondern wenn man einfach, wenn man Freude hat und die Freude springt sozusagen aus dem Herzen heraus und es wird deutlich, dass man gerne lebt, dass man gerne mit Menschen zusammen ist, dass man sich gerne freut und andere gerne an der Freude beteiligt.